Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass Gott auch da ist. Und ich hoffe, dass meine Gedanken etwas für euch heute Abend sind oder dass Gott sie mit seinem Geist füllt und dass er euch anspricht. Ja, ich möchte euch zunächst einen kleinen Überblick geben über die Reihe. Wir sind ja fast am Ende unserer Reihe, Gott begegnen in der Natur. Es gibt ja verschiedene Wege, die haben wir jetzt in den letzten Wochen angeschaut, schon 7 verschiedene Wege, wie Menschen Gott begegnen können, wie sie seine Nähe erfahren können, wie sie in der Hingabe an Gott wachsen können, ja, einfach auf Gott zuwachsen können, wie sie ihn vielleicht auch ihrem Charakter gemäß, ihrer Persönlichkeit gemäß am besten erleben können. 9 verschiedene Wege oder 8 verschiedene Wege sind es insgesamt und ich gebe mal einen Überblick über die vergangenen 6 Wege. Wir hatten am Anfang den Cluburlaub, so haben wir es genannt. Und da ging es darum, wie wir Gott lieben können durch Feiern und Mystik sozusagen oder ekstatische Erfahrungen, um das mal so auszudrücken. Dann hatten wir die Wellness-Oase. Da ging es darum, wie wir Gott näher kommen können durch Musik, Architektur, Liturgie, also auch mit unseren Sinnen Gott erleben können. Dann ging es um den Familienurlaub, die Beziehungen zu Gott vertiefen, eher durch Rituale, durch Symbole, vielleicht auch sich auf jahrhundertealte Traditionen stützen und darin leben, dadurch Gott näher kommen. Dann hatten wir das Thema Auszeit nehmen. Da ging es darum, Gott zu lieben in Schlichtheit, in Einsamkeit, vielleicht auch in Askese. Da gibt es ja auch Typen, die das gerne mögen. Und den Abenteuerurlaub natürlich, da ging es darum, wie wir Gott durch unsere Aktion, unser Handeln in dieser Welt ehren können, Einsatz vielleicht für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Und zuletzt ging es am vergangenen Donnerstag um das Hotel Mama, da ging es darum, wie wir Gott näher kommen können, durch Fürsorge für andere, darin anderen zu dienen. Heute nun soll es darum gehen, wie wir Gott in der Schöpfung näher kommen können oder wie wir Gottes Liebe und Nähe in seiner Natur, in seiner Schöpfung erfahren können. Deswegen, so hat es Svenja ja schon vorhin gesagt, machen wir uns auf eine Fahrt ins Grüne. Ich weiß nicht, ob ich über Wiesen und blauen Himmel sprechen werde, aber wir werden sehen. Mein erster Punkt, der Garten. Ein natürlicher Garten steht am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen. Der Garten Eden nämlich. Und ein Garten wird auch am Ende der Geschichte Gottes mit den Menschen stehen. So wird es das Paradies oft genannt. Der Paradiesgarten, der wartet auf uns am Ende der Zeit im Leben, jenseits dieses Lebens, wie auch immer wir uns diesen Garten vorzustellen haben. Aber beide Gärten, der Garten, den Gott am Anfang schuf und der Garten, der uns dereinst erwartet, werden mit dem Wort Paradies, Paradeisos beschrieben. Am Anfang, ihr wisst das vielleicht, im ersten Buch Mose, da geht Gott durch den Garten. Ein, ja, sehr schönes Bild, wie ich finde. Er geht, so wie es seine Gewohnheit ist, in der Kühle des Abends durch den Garten. Ich lese euch das gerade mal vor. Ihr findet das im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Und sie hörten Gott den Herrn, also die ersten beiden Menschen, Adam und Eva. Sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Aber Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte, wo bist du? Vielleicht ist es wieder an der Zeit, mit Gott im Garten spazieren zu gehen, ohne sich beim Joggen hinter der Songliste auf meinem Smartphone zu verstecken oder zu Hause hinter meinem Computerbildschirm oder in Gebäuden, wobei ich Kirchen liebe, so wie diese. Aber was sollten wir denn draußen entdecken, wenn wir uns da auf die Suche machen, in einer uns oft fremd gewordenen Wildnis sozusagen? Was sollten wir da schon bekommen außer kalten Füßen und Schnupfen oder einem durchgeschwitzten T-Shirt? Im Buch Hiob lesen wir, von den Tieren draußen kannst du vieles lernen. Schau dir doch die Vögel an. Frag nur die Erde und die Fische im Meer. Hör, was sie dir sagen. Wer von diesen allen wüsste denn nicht, dass der Herr sie mit seiner Hand geschaffen hat? Alle Lebewesen hält er in der Hand. Den Menschen gibt er ihren Atem. In vielen Psalmen, Gebeten, manche davon hast du vielleicht schon mal gelesen oder gehört, die wir im Alten Testament finden, da haben Menschen ihre Erfahrungen mit Gott beschrieben, wie sie Gott auch in der Natur, in seiner Schöpfung erlebt haben. Und ich möchte euch gerade mal eine Kostprobe geben aus 2 sehr bekannten Psalmen. Das eine ist der Psalm 19, da lese ich euch ein paar Verse. Der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Einen Tag erzählt es dem Nächsten und eine Nacht sagt es der anderen. Ohne Worte reden sie, keinen Laut kann man hören. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Der Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen geht sie auf und strahlt wie ein Bräutigam bei der Hochzeit. Siegesgewiss wie ein Held beginnt sie ihren Lauf. Wo sie aufgeht und wo sie untergeht, berührt sie den Horizont. Nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Und so geht es noch weiter. Vielleicht könnt ihr das mal selber nachlesen. Psalm 19. Und ein weiterer sehr schöner Psalm. Vielleicht lehnt euch einfach ein wenig zurück, schließt die Augen, denn jetzt werden es ein paar mehr Verse. Aber es lohnt sich, das zu hören. Ist der Psalm 104, einer der schönsten Schöpfungspsalmen. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach. Über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Ja, die Wolken sind dein Wagen. Du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Wind und Wetter sind deine Boten, zuckende Blitze deine Diener. Die Erde hast du auf ein festes Fundament gegründet, damit sie für alle Zeiten nicht wankt. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon. Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel. In dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Die Erde saugt ihn auf und wird fruchtbar. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen, die der Mensch anbaut. Du, Herr, hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Nester und Störche haben in den Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht. O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Singen will ich für den Herrn, solange ich lebe. Für meinen Gott will ich musizieren mein Leben lang. Wie freue ich mich über den Herrn. Möge ihm mein Lied gefallen. Hier sehen wir einen, der mit offenen, von Gott erleuchteten Augen durch die Natur gegangen ist, durch die Schöpfung, sich daran gefreut hat, für den die Schöpfung wie ein offenes Buch geworden ist, für die Größe, die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes. Und das hat ihn so mit Freude gefüllt, dass er oder sie ja voller Dankbarkeit ist und selber zu einem Lied inspiriert wird. Immer wieder haben Menschen in biblischen Zeiten Gotteserfahrungen in der Natur gemacht. Hagar zum Beispiel, die Sklavin von Sarah, der Frau von Abraham. Hagar erlebt in der Kargheit und in der Einsamkeit der Wüste, wie Gott ihr begegnet, wie Gott sie sucht und findet und wie er ihren Durst stillt. Jakob, der ringt an einem Fluss mit einem Boten Gottes, der ringt damit Gott am Ufer ja, eines neuen Lebens, im Angesicht einer großen Herausforderung. An diesem Fluss ringt er mit Gott. Oder Mose sieht Gott im brennenden Dornbusch und macht dort eine Berufungserfahrung. Und später auf dem Berg Sinai noch einmal eine tiefe Gotteserfahrung, wo ihm Gott ganz viel über sich und seine Gebote, die zum Leben helfen, lehrt. Hiob hört Gottes Reden, Gottes Antwort im Sturm. Aber Elia hört Gottes leise Stimme im Flüstern des Windes am Eingang einer Höhle. Wir sehen Menschen, hören Gott und ja, begegnen Gott auf unterschiedliche Weise, auch in der Natur. Menschen erleben, wie Gott sich in seiner Schöpfung erweist, seine Geschöpfe auch wertschätzt und sie sogar in ihre Dienste nimmt. Das wird vielleicht ein bisschen humorvoll, aber Gott kümmert sich auch um die Tiere und nimmt sie in ihren Dienst. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst noch. Elia, der Prophet, befindet sich in großer Gefahr, in Lebensgefahr. Ein böser König trachtet ihm nach dem Leben. Und er verbirgt sich auf Gottes Anweisung hin am Bach Krit. Und da lässt ihn Gott von Raben versorgen, die ihm Essen bringen. Gott lässt Jona von einem Wal schlucken und wieder an Land spucken, um ihn zur Vernunft zu bringen. Gott öffnet einem Esel das Maul, der den Propheten Biliam vor Gefahr auf seinem Weg bewahrt. Und Gott zeigt Noah durch eine Taube, dass es sicher ist, die Arche zu verlassen. Die ganze Schöpfung macht Gott sich untertan und zu Diensten. Auch Jesus machte Gottes Erfahrung in der Natur. Er war kein Fremder in der Schöpfung, so wie viele von uns heute, weil wir in Betonwüsten leben und nur noch selten den Weg in die Natur finden. Aber Jesus hat natürlich, weil es damals auch nicht so richtig viele Großstädte gab in seiner Umgegend, vielleicht Tiberias oder Jerusalem, aber er hat ganz natürlich mit der Natur gelebt und sich in ihr zu Hause gefühlt. das Spannendste oder, ja, es ist nicht das Spannendste, aber ein spannender Aspekt an Jesus, den finde ich immer, dass er ja eigentlich ein Dorfkind war, ein Landkind. Das ist mir sehr sympathisch, weil ich komme nämlich selber von Dorf und von Land. Also muss ich mich nicht schämen, selbst Jesus war ein Kind vom Dorf. Er ist ja in Nazareth in Galiläa aufgewachsen und das war zu seiner Zeit ein echtes Kuhkaff mit so 400 Einwohnern. Und er ist naturgemäß, naturverbunden aufgewachsen als Dorfkind. Er hat mit den Jahreszeiten gelebt, mit Wind und Wetter, mit den Haustieren. Die Schafe mussten ja oft dann später als Gleichnis herhalten, mit den wilden Tieren. Die Füchse erwähnt er zum Beispiel oder die Vögel dann in seinen späteren Gleichnissen. Ja, er redet von Gott, indem er sehr, sehr viele Gleichnisse über die Natur verwendet. Natürlich, weil die Leute das damals auch gut verstanden. Vielleicht würde er heute andere Gleichnisse wählen. Aber damals haben die Leute ja noch eher mit der Natur gelebt und waren auf sie angewiesen. Und da redet Jesus zum Beispiel über den Feigenbaum, über den Senfstrauch oder die Vögel unter dem Himmel, die Gott versorgt. Bei der Bergpredigt, da war er draußen, hat zu vielleicht 5000 Leuten geredet und vielleicht flogen da gerade Vögel vorbei und er sagte, seht die Vögel unter dem Himmel an. Kein einziger fällt tot zu Boden, ohne dass es euer Schöpfer nicht weiß. Wie viel mehr sollte er sich um euch sorgen? Oder vielleicht hat er auf die Lilien auf dem Feld gezeigt, die da wuchsen unter seinen Füßen, zu seinen Füßen und gesagt, wenn Gott selbst diese Lilien so schön kleidet, dann und schöner noch als Salomo einst gekleidet war, wie viel mehr wird er sich um euch sorgen? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen um Essen und Trinken, was ihr anziehen sollt, sondern jeder Tag hat seine eigene Sorge. Vertraut nur auf Gott, er wird euch alles geben, was ihr braucht. Nicht zuletzt hatte Jesus auch wichtige Gottesbegegnungen in der Natur. Wir denken da vielleicht an die Taufe am Jordan, wo er quasi auch ja von Gott berufen wurde, wo Gott zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Oder er wurde in der Wüste versucht und stand in Gefahr oder wurde versucht, sich von Gott abzuwenden. Aber er hat den Zweifeln und der Versuchung nicht nachgegeben. Auf dem See Genezareth konnte er den Sturm stillen und damit den Glauben seiner Jünger stärken und auch seine Kraft erweisen. Er betet oft auf einem einsamen Berg. Und wenn ihm mal alles zu viel wird, dann zieht er sich zurück und lässt sich von seinen Jüngern über den See Genezareth rudern. Weg von allen Menschen, einfach mal abschalten, zur Ruhe kommen, Kraft tanken, um wieder neu dann in den Alltag zurückgehen zu können. Also wenn Jesus sich zurückzieht in die Natur, dann macht er das nicht, weil er von den Menschen die Nase voll hat, sondern er will neue Kraft schöpfen, zu sich selber kommen, beziehungsweise zu Gott, Gott begegnen, sich neu füllen lassen, um dann wieder mit voller Kraft rein in den Alltag zu gehen, zu den Menschen. Ja, und er hat natürlich auch im Freien oft gepredigt oder gelehrt, wenn wir da an die Speisung der 5000 denken oder an die Bergpredigt. Schauen wir noch einmal auf Paulus, den 13. Apostel, wenn man so will, oder nächsten Apostel nach den 12 Jüngern. Auch Paulus hat die Natur geschätzt und steht da ganz in der Nachfolge von Jesus. Er war der Ansicht, dass Gott in seiner Schöpfung am Werk ist und dass sogar Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, in der Schöpfung etwas von Gott erkennen können. Natürlich vielleicht nicht die ganze Bandbreite, nicht, dass er auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, der Gott, der in Jesus Mensch wurde. Aber sie können erkennen, dass es einen Schöpfer Gott gibt und sich auf die Suche machen. So sagt er im Römerbrief im 1. Kapitel, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Die Natur, die allererste Missionarin Gottes sozusagen. Aber natürlich, wie gerade schon gesagt, braucht es dann noch eine Auslegung. Jemand, der sagt, ja, das, was du siehst, das hat ein Schöpfer Gott geschaffen. Und dieser Gott, der ist ein Jesus Mensch geworden. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie Gott auch heute noch zum Beispiel durch die Schöpfung redet, zum Beispiel zu mir. Und ihr könnt ja vielleicht euch später nach dem Gottesdienst noch austauschen, ob ihr schon Ähnliches erlebt habt oder wie Gott zu euch redet, auch durch die Schöpfung. Es gibt ja ganz tolle Schöpfungsanalogien sozusagen, die wir in der Natur finden. Und eine davon ist für mich immer der Wald, sehr inspirierend. Ich gehe da oft spazieren oder Nordic Walk und bete und lerne ganz viele Dinge, auch über Gott. Da stehe ich in einer glücklicherweise in einer guten, wie sagt man das, Tradition. Bernhard von Clairvaux, der hat einmal gesagt, glaube mir, ich hab's erfahren. Du wirst mehr in den Wäldern finden als in Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt. Ich lese gerade das geheime Leben der Bäume, was sie fühlen, wie sie kommunizieren, die Entdeckung einer verborgenen Welt. Und wenn ihr jetzt denkt, was ist das denn für ein abgedrehtes, esoterisches Buch, dann muss ich euch enttäuschen. Das hat ein Förster geschrieben, Peter Wohlleben, Leiter eines umweltfreundlichen Forstbetriebs. Genau, also kein esoterisches Buch. Und was soll ich euch sagen? Es ist für mich wirklich ein tiefes geistliches Buch geworden, wo ich viel über die Geheimnisse des Waldes erfahre. Und je mehr ich da erfahre, desto mehr wächst meine Bewunderung für Gott und meine Ehrfurcht vor Gott. Denn so soll es ja im besten Fall sein. Wir wissen ja schon viel über Gott im besten Falle. Gott hat uns seinen Geist gegeben und die Bibel und wir haben die christliche Gemeinde, wo wir lernen können. Und so können wir auch viele Dinge, die uns im alltäglichen Leben begegnen, auch in der Natur, mit Gott in Verbindung bringen. Oder Dinge, die wir in Büchern lesen. Es müssen auch gar keine dezidiert christlichen Bücher sein. Jede Erfahrung und jedes Buch kann uns, vielleicht nicht jedes, aber viele Bücher, können uns auch etwas über Gott lehren. Wenn ich dieses Buch lese, dann denke ich mir, das ist echt toll, was Gott sich alles erdacht hat und was wir noch nicht wissen. Und das macht einen dann demütig, füllt einen mit Freude und Anbetung für diesen wunderbaren Gott, der so geheimnisvolle Dinge geschaffen hat. Was sind das für Dinge? Was habe ich zum Beispiel gelernt? 4 Beispiele. Verschiedene Bäume einer Art verbinden sich untereinander durch ihre Wurzeln und sie tauschen Nährlösung aus sozusagen. Was das genau ist, weiß ich auch nicht. Zucker wahrscheinlich und irgendwelche anderen Sachen. Vielleicht gibt es ja einen Förster hier. Und wenn ein Baum krank ist, dann kümmern sich die anderen Bäume um ihn sozusagen, indem sie ihn aufpäppeln mit dieser Nährlösung. Und er wird mitgetragen, bis er wieder gesund wird im besten Falle. Und das ist für mich ein Bild auch für die Gemeinde geworden, dass ich denke, ja, so soll es eigentlich in unserer Gemeinde sein. Wenn einer unter uns krank ist, dann sollen wir den anderen, diesen Menschen aufpäppeln, bis er wieder gesund ist. Denn wir sollen untereinander quasi Nährlösung austauschen, einander helfen und tragen. Ein weiteres Beispiel, Bäume kommunizieren miteinander durch Duftstoffe zum Beispiel, aber auch durch unterirdische Pilze, die die Bäume nämlich verbinden mit ihrem, also das Wurzelgeflecht wird von diesen unterirdischen Pilzen umgarnt sozusagen und so bildet sich quasi ein Wood Wide Web durch diese Pilze, die miteinander ganz viele Bäume verbinden. Und was haben die Pilze davon? Ist das nur eine Dienstleistung? Nein, sie erhalten von den Bäumen zuckerlösliche oder Zucker und Nährlösung und sowas. Und da gibt einer und der andere empfängt und der andere gibt und der andere empfängt. Also die Pilze bieten quasi die Standleitung, die Glasfaserleitung für den Informationsaustausch und die Bäume, die schenken ihnen dafür Essen. Das ist doch super. Das ist auch ein Bild für die Gemeinde, für verschiedene Gaben nämlich, mit denen wir einander segnen können. Wir sind alle aufeinander angewiesen und jede Gabe ist wichtig. Noch ein Beispiel. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ihr könnt ja nicht weglaufen. Oder doch, die Tür ist offen. Genau. Mutterbäume halten ihre Sprösslinge, die in ihrem Schatten wachsen, oft klein, indem sie eine breite Krone ausbilden und die Lichtzufuhr drosseln. Also kommt unten auf dem Waldboden nicht so viel an. Und die kleinen Bäume, die brauchen recht lange, bis sie dann groß geworden sind. Da könnte man ja sagen, das ist echt gemein. Warum helfen denn die Mutterbäume den Sprösslingen nicht, möglichst schnell in die Höhe zu schießen? Da habe ich jetzt gelernt durch dieses Buch, dass es gut ist, dass die großen Bäume den kleinen Bäumen Grenzen setzen. Denn ein langsames Jugendwachstum ist die Voraussetzung für das Erreichen eines hohen Alters. Und das kann bei Bäumen schon mal mehrere hundert Jahre sein. Also da lohnt es sich doch ein wenig zu warten. Das ist für mich ein Bild geworden dafür, dass wir, seien es jetzt Eltern ihren Kindern oder wir einander auch im Umgang miteinander, auch Grenzen setzen dürfen und zum Teil müssen. Und das ist gut so, denn dadurch wachsen wir alle. Wenn wir alle grenzenlos sind und jederzeit alles überall bekommen können, in Fülle und Überfülle, dann können wir den Stürmen des Lebens nicht standhalten. Wir müssen einander auch Grenzen setzen und dürfen das auch. Und können vielleicht langsam wachsen, aber dafür stetig. Und noch ein letztes Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele. Vielleicht habt ihr manchmal schon so alte Baumriesen gesehen, wo man denkt, so Mensch, dass der noch nicht umgefallen ist. Alte, große Bäume, knochige Bäume, wo vielleicht ein Blitz eingeschlagen ist. Auf einer meiner Wanderungen sehe ich immer so einen Baum, wo ich mir denke, wie kann der überhaupt noch überleben? Und da sind fehlen ein paar Äste und er ist in der Mitte schon gespalten. Aber er bietet ganz, ganz vielen Lebensformen Lebensraum. Vom kleinsten Käfer bis hin zur Eule, zur Fledermaus. Solche Bäume nennt man Habitatbäume, weil sie eben Lebensraum, ein Refugium bieten, ein Habitat sozusagen. Und mit diesen Bäumen möchte ich uns einfach mal vergleichen. Nun sind ja heute Abend ziemlich viele junge Leute hier, aber auch ältere Leute. Und manchmal haben ja die älteren Leute so das Problem, dass sie denken, ich werde so alt, ich kann nichts mehr für Gott tun. Aber das stimmt gar nicht. Egal in welchem Alter, wir können immer etwas für Gott tun. Und manchmal ist es sogar so, je älter du bist und auch wenn da schon mancher Ast abgebrochen ist und der Blitz eingeschlagen ist, kein Problem, Gott kann dich gebrauchen. Und Gott kann uns helfen und uns zu solchen Menschen machen, in deren Nähe andere Schutz suchen können, in deren Nähe andere Menschen etwas von Gott erfahren können, hier vorne, wenn sie schon, in deren Nähe andere Menschen Gott kennenlernen können. Also Gott kann dich, egal was dir geschehen ist, egal in welchem Stand im Leben du bist, er kann dich zu einem solchen starken Baum machen, einem Refugiumbaum, wo andere auch Schutz suchen können, wo andere vielleicht in deinen Augen die Augen des Vaters erkennen können. In vielen Bereichen gibt es noch offene Fragen, natürlich in der Natur, auch im Bereich des Waldes. Zum Beispiel wissen die Forscher bis heute noch nicht, wie schafft es denn ein Baum von den Wurzelspitzen bis ins höchste Blattwerk, die Nährlösung und das Wasser zu transportieren. Und bestimmt gibt es einige, die haben das in der Schule gelernt, wie das doch sein könnte. Aber alle Theorien, die man bisher entwickelt hat, belegen das nicht schlüssig, wie das nun funktioniert. Also der Wald ist so geheim oft noch wie die Tiefsee oder wie die andere Seite des Mondes, so unerforscht. Und auch das ist für mich ein Bild dafür, wie Gott ist. Er bleibt uns im Letzten oft rätselhaft. Er hat sich uns gezeigt in Jesus, ja, aber er ist ein wilder Gott, wie wir oft gerne sagen. Auch ein Gott, der sich uns manchmal entzieht, der rätselhaft bleibt. Das gefällt uns nicht. Wir wollen ja immer gerne alles kontrollieren und alles wissen. Aber Gott bleibt uns in vielem auch geheimnisvoll. Aber das ist auch schön, sonst wäre es sehr langweilig auf unserer Lebensreise mit Gott. Wir dürfen uns jeden Tag weiter auf diese Entdeckungsreise machen, hin dahin, Gott besser kennenzulernen. Und das ist eine Reise, die unser ganzes Leben lang dauert und die immer spannend bleibt. Und bei dieser Entdeckungsreise kann uns auch die Natur, die Schöpfung helfen. Zuletzt habe ich noch ein paar Tipps für euch, wie ihr denn Gott in der Schöpfung nahe kommen könnt, wie ihr das mal ausprobieren könnt, wenn ihr nicht eh schon Leute seid, die gerne in der Natur unterwegs sind und da mit Gott reden. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich gehe gerne mal im Wald spazieren. Ich kann nicht joggen, aber dafür walke ich, Nordic Walken. Das ist immer dieser Sport, den die alten Leute machen oder die Kniekranken. Ja, und da bin ich eigentlich in guter Gesellschaft. Genau, finden sich immer andere Leute, die das auch machen. Aber am liebsten gehe ich eigentlich alleine und rede auch mit niemandem, weil ich die Zeit nutze, um mit Gott zu reden. Und am Anfang meines Spaziergangs sage ich, lieber Vater, jetzt bin ich hier, du bist auch da, das ist super. Lass uns doch einfach zusammen spazieren gehen und zeig mir durch deinen Geist, in dem, was ich rieche, was ich sehe, was mir so begegnet, zeig mir etwas von dir. Und da gibt es jedes Mal etwas, was mir auffällt. Zum Beispiel eine riesige, ausladende Eiche, wo ich sehe, ja, so groß, so mächtig, aber auch so treu, so beständig ist Gott, wie diese Eiche. Natürlich noch viel beständiger. Oder wenn ich ein lila Distelfeld sehe mit vielen verschiedenen Arten von Schmetterlingen, dann denke ich mir, Wahnsinn, so kreativ ist Gott und noch viel kreativer. Oder wenn ich im Herbst durch den Wald gehe zum Beispiel und den erdigen Geruch rieche, manche sagen ja, das riecht so vermodert. Aber ich mag das gerne, diesen erdigen Geruch und von Herbstlaub. Dann erinnert, macht mich das auch ein bisschen melancholisch. Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Man merkt, ja, jetzt geht so eine Saison zu Ende, eine Jahreszeit. Und da kann man auch mal drüber nachdenken, ja, an welcher Stelle stehe ich denn in meinem Leben? Wie viel Lebenszeit ist vielleicht noch vor mir? Was möchte ich gerne noch mit diesem Leben anfangen? Aber noch besser, was möchte Gott noch mit meinem Leben anfangen? Wenn ich einen Bach sehe, an dem viele Pflanzen stehen, viele Bäume, dann denke ich daran, wie abhängig ich von Gottes lebendigem Wasser bin und dass ich immer wieder meine Wurzeln nach Gott ausstrecken muss. Vor einiger Zeit hatte ich vor meinem Küchenfenster eine Gartenkreuzspinne. Ich musste das auch erst nachgucken. Ich kannte die nicht mit Namen. Und die hat so ihr Netz gewebt. Und eines Tages, unsere Vermieterin war dran vorbeigegangen und hatte gedacht, oh, so ein Dreck, weg damit, das Netz weggemacht. Und am nächsten Tag aber war die Spinne wieder dabei, ihr Netz zu weben. Und dann dachte ich mir, Mensch, ein emsiges Tierchen. Und das hat mir so gezeigt, okay, selbst wenn im Leben mal irgendwas zusammenbricht und nicht alles glatt geht, ich soll trotzdem weitermachen. Gott hilft mir und es ist gut, auch mit Gott es anzupacken. Also, mit Gott spazieren gehen, ihr habt gemerkt, davon bin ich begeistert. Aber vielleicht joggt ihr lieber, das könnt ihr natürlich auch machen und könnt euch nach dem Motto richten aus dem Hohelied 1, Vers 4, zieh mich dir nach, so wollen wir laufen. Zieh mich dir nach, so wollen wir laufen. Ist natürlich anders gemeint im Hohelied, aber gut. Ihr könnt auch in einem Waldsee schwimmen gehen und euch sagen, so wie mich dieses Wasser jetzt umgibt, so will mich Gott umgeben mit seinem Geist. Und so möchte ich auch mich Gott hingeben, mich ihm ganz überlassen, ohne Angst. Oder ihr könnt die Bibel mit nach draußen nehmen und zum Beispiel die Schöpfungspsalmen lesen. Solche Psalmen, wie wir sie eben gelesen haben, oder beten. Vielleicht ist es auch mal gut, wenn ihr mit eurem Hauskreis, eurer Bibelgruppe vielleicht nach draußen geht. Vielleicht auch ein kleines Stück lauft oder wandert und dann da auch einen Hauskreis macht oder zusammen in der Bibel lest und betet. Oder ihr habt einen Zweierschaftspartner. Was ist das jetzt wieder für ein kananäisches Wort? Also das ist zum Beispiel jemand, mit dem ihr euch trefft und betet. Nochmal so eine kleine Kleingruppe, ja, kleiner noch als der Hauskreis. Und da könnt ihr auch sagen, oder nehmt euch einen Freund, eine Freundin, sagt, komm, wir gehen mal zusammen spazieren und dann gucken wir mal, was uns so begegnet auf dem Weg und das fassen wir ins Gebet. Also da kann man auch seinen Spaziergang und das, was einem da begegnet, zum Gebet machen. Manche von euch lieben vielleicht Open-Air-Gottesdienste. Im CT feiern wir so einen zum Beispiel immer an Ostern, am Ostermorgen im Schülerpark. Und das ist manchmal ganz toll, wenn die Sonne dann aufgeht oder wenn alles noch so ein bisschen überhaucht ist von Frost und dann geht die Sonne auf und es wird warm und wir können die Auferstehung Jesu feiern. Vielleicht könnt ihr auch einmal draußen, und das geht jetzt besonders an Svenja, unter dem offenen Sternenhimmel übernachten. Kleiner Insider. Und über Gottes Größe staunen. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, das ist ganz toll, wenn man in den Sternenhimmel schaut und denkt, so viele Sterne, noch viel mehr. Ich sehe gar nicht alle davon. Alle die hat Gott gemacht. Wer weiß, welche Welten er noch erschaffen hat. Und wenn es nur diese Erde gibt und nur unsere Welt, um wie viel wunderbarer ist das dann? Vielleicht könnt ihr auch früh am Morgen Tiere beobachten. Oder in der Abenddämmerung, je nachdem, was für ein Typ ihr seid, ob ihr ein Früh-am-Morgen-Typ seid oder ein eher später am Abendtyp. Ich bin eher der Abendtyp, also ich würde dann die Rehe an der Lichtung gerne am Abend beobachten. Ja, manchen von euch hilft es vielleicht, die Geschöpfe zu beobachten und darüber mit Gott in Kontakt zu kommen. Die Wunder von Gottes Schöpfung können einen überall überwältigen und von Gottes Wesen erzählen. Sei es zu Hause auf dem Balkon oder im Garten beim Spaziergang oder in einem fernen Land, im Urlaub, wo auch immer. Ich möchte schließen mit einem Gebet von einem Herrn, der ist schon ein paar hundert Jahre tot, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, hat aber ein sehr, sehr schönes Gedicht geschrieben, Christian Fürchtegott-Gellert, in dem es auch darum geht, dass er Gott in der Schöpfung wiederfindet und preist. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein Herr und Vater. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke. Der Himmel, prächtig ausgeschmückt, preist dich, du Gott der Stärke. Wer hat die Sonne an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft dem Herr das Sterne? Wer misst dem Winde seinen Lauf? Wer heißt die Himmel regnen? Wer schließt den Schoß der Erde auf, mit Vorrat uns zu segnen? O Gott der Macht und Herrlichkeit, Gott, deine Güte reicht so weit die Wolken reichen. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, dich preist der Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer Ehre. Mich ruft der Baum in seiner Pracht, mich ruft die Saat, hat Gott gemacht. Bringt unserem Schöpfer Ehre. Erhebe ihn ewig, o mein Geist, erhebe seinen Namen. Gott, unser Vater, sei gepreist und alle Welt sag Amen. Und alle Welt fürcht ihren Herrn und hoff auf ihn und dien ihm gern. Wer wollte Gott nicht dienen? Amen.